Der Dämon von Kurrava von Roger Dixon. In der Übersetzung aus dem Englischen von Karin Hilbert. Die Regie hat Kurt Götz Pflug.
Kein Glück mit der Rundfunkansprache unseres Premierministers?
Wenig. Aber ich werde ihn schon noch klar kriegen.
Mhm. Was?
Ah ja?
Mit einem normalen Empfangsgerät kaum zu schaffen.
Ja, jetzt? Jetzt wird's schon besser.
Ja. Verdammt nochmal!
Nicht verzweifeln!
Abgesehen von anderen unerfreulichen Nebenerscheinungen, jene extremen Fluthöhen, die in den Marschniederungen der Ostküste sowie in einigen anderen Küstengebieten schwere Schäden zur Folge hatten. Wenn wir uns aber vor Augen halten, was sich in den Niederlanden und anderswo ereignet, können wir uns glücklich schätzen, nicht härter betroffen zu sein. Dennoch vertritt die Regierung den Standpunkt, dass sie verpflichtet ist, weitere notwendige Maßnahmen anzuordnen, um im Rahmen des Möglichen Sicherheit für alle zu gewährleisten. Darum ergehen folgende Anordnungen. Erstens.
Führen Sie stets Ihre Schwimmweste mit sich.
Ruhe, ich bitte Sie. Das sehen Sie, was Sie angerichtet haben.
Ich nicht.
Zweitens. Der Minister für das Gesundheitswesen veranlasst die Errichtung örtlicher Sammelstellen, wo Vorräte von Sauerstoffflaschen zur Verteilung bereitgehalten werden. Personen, die unter Atmungsbeschwerden leiden, können sich dorthin wenden, doch nur unter Vorlage eines ärztlichen Attestes. Die Regierung trifft gesetzliche Regelungen hinsichtlich der Beschlagnahme von Lebensmittellagern. Überörtliche Lebensmitteldepots werden auf dem Dartmoor in North Wales, im Penninischen Gebirge, im Seendistrikt sowie auf dem schottischen Hochland eingerichtet. Das Horten von Nahrungsmitteln durch Privatpersonen wird strafrechtlich verfolgt. Nun, meine Hörer und Hörerinnen, viele unter Ihnen mögen der Ansicht sein, dass das Gesagte viel Geschrei um nichts ist, und ich hoffe, Sie werden Recht behalten. Bekanntlich aber ist Vorsicht immer besser als Nachsicht. Sehen Sie in diesen Anordnungen nicht einen Beweis für den Ernst der Lage, sondern für die Entschlossenheit der Regierung, jeder Möglichkeit Rechnung zu tragen. Die Lage ist ernst, das ist nicht zu leugnen. Aber schon jetzt, da ich diese Worte an Sie richte, bereiten Royal Air Force und australische Luftwaffe einen Großeinsatz vor, von dem wir zuversichtlich hoffen, dass ihm Erfolg beschieden sein wird. Ich danke Ihnen. Gute Nacht.
Hallo, Sir John. Setzen Sie sich.
Danke. Sie haben hoffentlich nichts dagegen, dass ich Granit und meine Tochter mitbringe.
Da suchen Sie sich eine Sitzgelegenheit. Einen Augenblick. Charlie?
Sir?
Wie steht's?
Die Maschine ist gestartet. Geschätzte Entfernung vom Ziel 60 Kilometer.
Okay.
Hoffentlich stören wir nicht.
Nein, macht uns nichts aus. Ihnen ist es zu wünschen, dass Sie mal mit anhören, wie ein paar junge Flieger vor die Runde gehen, bevor es richtig Tag geworden ist.
Ich versichere Ihnen.
Okay, lassen Sie es gut sein. Tut mir leid.
Besteht denn keine Aussicht auf Erfolg?
Wir haben Fernstreckenraketen und Atomartillerie eingesetzt. Wir hatten gehofft, die Sprengköpfe würden die Bohrlöcher nach innen eindrücken, doch es war umsonst. Jetzt versuchen wir es mit bemannten Flugzeugen. Weil wir annehmen, dass die ferngelenkten Flugkörper nicht genau ins Ziel zu manövrieren sind.
Vielleicht werden die Raketen von den Luftwirbeln abgelenkt.
Ja, das mag sein. Für den Absturz der Flugzeuge sind Sie jedenfalls verantwortlich zu machen. Da stellen Sie sich ein Modellflugzeug vor, das man in einem Windkanal fliegen lässt. Wir haben 6 Maschinen verloren. Wir haben versucht, das Ziel auf jede erdenkliche Weise anzufliegen. Aber kurz davor brechen die Maschinen auseinander. Jetzt fliegt eine Maschine in großer Höhe an. Die Jungs werden versuchen, die Bombe im Sturzflug ins Zentrum zu setzen. Das ist unwiderruflich das letzte Mal. Ich werde nicht einen Mann mehr opfern. Geht es heute wieder schief, werfe ich dem Sicherheitsrat den ganzen Krempel vor die Füße.
Soll ich auf die Maschine schalten, Sir?
Okay. Dann können sich die Herrschaften selbst ein Bild machen.
Geschwindigkeit? 900. Gut. Höhe? 7. auf 5,5.
Okay.
Wenn es soweit ist und du sie auf die Nase stellst, müssten wir nach 12 Sekunden soweit sein.
Ich kann mich nur in die Höhe halten. Wenn wir jetzt drin sind, sehen wir nicht mehr. Bei 800 muss ich sie abfangen, sonst fallen wir mit rein.
Höhe jetzt?
Immer noch 7.
Du wolltest auf 5,5.
Ja. Irgendetwas am Höhenmesser stimmt nicht. Die Drücke fortwährend, aber wir steigen dauernd. Na da, wir sind immer noch auf 7. Und ich drücke, dass mir gleich die Hydraulik um die Ohren fliegt.
Das Höhenruder klemmt.
Nein, aufwärts geht sofort. Na, im Moment auf 7,3.
Was jetzt?
Ich lasse jetzt steigen, solange sie Lust hat. Und so wie der Auftritt nachlässt, drücke ich sie runter. Es werden die Wirbel sein. Ein riesiger Wirbelsturm, der alles in die Höhe reißt.
Pass auf! 40 Sekunden noch.
Ah, ich versuch's nochmal. Jetzt spricht sie an. Hier oben geht's besser.
Hey, Lord Howard. Hier spricht Bertie George 6-0. Tower, kommen.
Tower ruft Bertie George 6-0. Wir hören euch.
Sind gleich über Ziel. Höhe 9-4. Achtung! Ich stell dir jetzt auf die Nase. Maschine geht mit. Herzlich zum Abbruch. Ziel erkannt. 60. Wünscht uns gute Reise. Und wenn schief geht, versucht sich wieder.
Tower ruft Bertie George 6-0. Lass es mich mal. Tower ruft Bertie George 6-0. Tower ruft Bertie George 6-0.
Ich bin tief erschüttert.
Jetzt wissen Sie Bescheid. Nie wieder.
Völlig Ihrer Meinung. Ich werde alles für Sie tun, was in meiner Macht steht. Beruhige dich. Das sieht dir doch gar nicht ähnlich. Wir müssen alle sehen, wie wir damit fertig werden. Wir geben uns nicht geschlagen.
Es ist zu furchtbar.
Wo ist Paul?
Hast du nicht gemerkt, dass er direkt vor uns weggegangen ist?
Nein. Sonderbar, muss ich schon sagen. Er hat doch gesehen, wie du dich aufgeregt hast. Und wenn ich nicht irre, seid ihr miteinander gut befreundet.
Ach, Daddy, ich bin so unglücklich.
Na, na, na. Ist zwischen euch etwas vorgefallen?
Für uns ist das Leben hier so schwierig geworden. Aber solange ich wusste, dass Paul mich liebt, wie soll ich sagen, da ist mir das gar nicht zum Bewusstsein gekommen. Irgendetwas hat sich zwischen Paul und mich gestellt. Er bestreitet es natürlich, aber ich fühle es. Wenn man einen Menschen richtig liebt, dann weiß man auch ohne viele Worte, was mit ihm los ist. Lässt Paul mich jetzt im Stich, dann bin ich zu nichts mehr fähig. Ach, Daddy, ich hab dich sehr lieb, aber nicht böse werden. Paul ist für mich alles. Und wenn er mich nicht mehr liebt, dann...
Nicht übertreiben, Kind. Du bist noch sehr jung. Aber ich verstehe dich schon.
Du verstehst mich, nicht wahr?
Aber jetzt bist du aufgeregt. Jetzt kannst du nicht urteilen. Inwiefern soll sich denn Paul verändert haben?
Ich kann es nicht erklären. Ich empfinde es. Und manchmal habe ich das Gefühl, Er hat Angst vor mir.
Angst vor dir? Lächerlich, wie bist du auf diese Idee gekommen?
Ich sehe das schon, wie er mich ansieht.
So. Und seit wann fällt dir sein verändertes Benehmen auf?
Zum ersten Mal, als du in London warst, um Lord Hillsborough zu seinem Flug hierher zu überreden.
Gleich nach dem Unglück im Stolz.
Ja. Und Paul gibt mir offenbar die Schuld an allem, was passiert ist.
Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen.
Ja, es ist absurd. Einmal habe ich ihn ganz offen gefragt, aber er lachte nur. Und als der Versuch fehlschlug, mit der Bombe den Schacht zu schließen, da zog er sich noch mehr von mir zurück.
Das sind doch Hirngespinste. Niemand, am allerwenigsten du, konnte im Entferntesten ahnen, was geschehen würde. Und du hattest doch wahrhaftig nicht das Geringste damit zu tun.
Natürlich. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass er irgendeinen Argwohn gegen mich hegt und mich für alles Missgeschick verantwortlich machen möchte. Teddy, ich kenne Paul. Er verschweigt mir irgendwas.
Nun ja, wie du meinst, Kind. Aber ich glaube, du bist jetzt ruhiger geworden. Ich würde gern zum Befehlsstand zurückfahren. Wir haben dort eine wichtige Konferenz.
Ja, selbstverständlich.
Und du bist jetzt ganz vernünftig, ja?
Sicher, Daddy. Ich danke dir vielmals.
Schön. Ich muss mich beeilen. Mach dir aber wegen Paul keine Gedanken. Das renkt sich alles ein. Glaub es mir.
Paul! Paul!
Ja, was ist... Ach du, Penny, was ist denn los? Himmel, es ist Mitternacht. Was gibt es denn?
Es war grauenhaft.
Komm her, du Zitterste. Was ist denn? Hast du wieder schlecht geträumt?
Nein, Paul, ich... Es hat sich alles bestätigt.
Sei nicht albern, Penny. Was meinst du etwa den Traum, als deinem alten Herrn der Kopf vom Rumpf abgedreht wurde?
Das darfst du nicht sagen. So darfst du es nicht sagen.
Entschuldige, Penny. Ist dieser Traum etwa in Erfüllung gegangen?
Paul, ich weiß jetzt. Mein Vater ist nicht mein Vater.
Penny, hast du das wieder geträumt?
Hör mich an, bitte. Der Mann, der hier herumläuft, der aussieht, der handelt, der spricht wie mein Vater, er ist nicht mein Vater.
Soll das heißen, dass sich jemand für deinen Vater ausgibt?
Nein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber er ist nicht mein Vater.
Und woher weißt du das?
Er wollte mich eben umbringen.
Jetzt wird mal ganz ruhig, Penny. Hast du nicht vielleicht doch geträumt?
Paul... Ich schwöre es dir. Vor 2 Minuten. Er wollte mich erwürgen. Mach das Licht an. Und sie selbst.
Einen Moment.
Hier, am Hals.
Tatsächlich.
Paul, glaubst du mir jetzt?
Liebling, verzeih mir.
Noch einen Brandy?
Nein, danke.
Geht's dir wieder besser?
Ja.
Gut. Dann bringe ich dich zu John hinüber und hole die Polizei.
Nein, Paul.
Das muss sein. Wir können nicht...
Nein, bitte. Tu's nicht. Nicht, bevor du alles weißt.
Na schön. Wie du willst.
Bitte.
Dann erzähl.
Ich war gestern Abend sehr müde und ging zeitig zu Bett. Es war zu viel gewesen, was in den letzten Tagen auf mich eingestürmt ist. Wenn du einmal eine ganze Nacht durch fest schläfst, dachte ich, sieht die Welt am nächsten Morgen viel freundlicher aus.
Sehr vernünftig.
Theoretisch, mag sein. Aber mir erging es, wie es einem gewöhnlich geht, wenn man so bekümmert einschläft. 3 Stunden später war ich hellwach, an Schlaf nicht mehr zu denken. Alles, was mich vorher schon bedrückte, quälte mich jetzt wieder und ich war todunglücklich. Denn wie sollte das, was uns alle bedroht, noch abgewendet werden?
Ja.
Du weißt doch, wie die Gedanken ziellos durch den Kopf wandern, wenn man sehr müde ist. Als Kind von 11 Jahren habe ich in der Türkei ein Erdbeben erlebt. Mein Vater hatte mich auf eine Geschäftsreise dorthin mitgenommen. Mitten in der Nacht brach es los. Bei der ersten Erschütterung, die aber nur gering war, kam Daddy in das Zimmer gerannt, wo ich schlief, nahm mich mit einem Griff aus dem Bett und trug mich die Treppen hinunter auf die Straße. Ich bin dabei nicht mal richtig wach geworden. Dann setzte der Hauptstoß ein und sämtliche Gebäude ringsum stürzten in sich zusammen. Unser Hotel blieb wie durch ein Wunder verschont. Wir verbrachten die ganze Nacht im Freien und rasten am nächsten Morgen in aller Frühe ab. Später erfuhren wir, wir hätten uns im Mittelpunkt des Bebens befunden. Am Stadtrand sahen wir einige kleinere Ortschaften, die fast dem Erdboden gleichgemacht waren. Die Verwüstungen hier boten ein viel schrecklicheres Bild, als wir es in der Stadt gesehen hatten.
Aber du sagtest eben doch, ihr hättet euch im Mittelpunkt gefunden.
Ja, ich habe das Ganze auch erst viel später verstanden, als ich es mir genau erklären ließ. Die größten Schäden werden nämlich in gewisser Entfernung vom Bebenherd hervorgerufen, nicht unmittelbar über ihm.
Ja, natürlich. Davon habe ich schon in der Schule mal gehört. Und das Erdbeben pflanzt sich über der Stelle, wo es ausbricht, vertikal fort. Also von unten nach oben und umgekehrt. Weiter davon entfernt aber horizontal.
Richtig. Und was die Gebäude zum Einsturz bringt, sind diese seitwärts gerichteten Wellenbewegungen.
Ja.
Die schlimmsten Verheerungen werden tatsächlich dort festgestellt, wo der Erdstoß die Erdoberfläche in einem Winkel von 45 Grad trifft. Wahrscheinlich fragst du dich, wohin das alles führen soll.
Ja, durchaus nicht.
Ich komme jetzt auf das Entscheidende, Paul. Was haben wir mit unseren Bomben und Sprengstoffen anderes zu erreichen versucht, als ein künstliches Erdbeben herbeizuführen?
Stimmt.
Aber wird dir nun klar, dass wir all das Zeug an der verkehrten Stelle zum Einsatz brachten?
Du meinst in unmittelbarer Nähe des Kraters?
Ja! Wir müssen es aber an einem Punkt unter der Erdoberfläche tun, wo der Explosionsstoß den oberen Teil des früheren Bohrlochs, sozusagen seine Kehle, genau in einem Winkel von 45 Grad durchschneidet.
Also ein Erdbeben in umgekehrter Richtung?
Ja.
Benny, du bist ein Genie, also ich glaube wirklich...
Halt! Ich bin noch nicht fertig. Natürlich war ich über diesen Einfall überglücklich. Ich musste ihn sofort und unbedingt jemandem erzählen. Deshalb stand ich auf, zog mich an und machte mich auf den Weg zur Baracke meines Vaters. Während ich über den finsteren Flugplatz lief, fuhr ich schrecklich und die Idee, auf die ich eben noch so stolz gewesen war, schien mir gar nicht mehr so fabelhaft zu sein, als ich vor der Baracke stand. Ich wollte gerade umkehren. Da sah ich, dass in seinem Zimmer noch Licht brannte. Die Gardinen waren einen Spalt breit geöffnet. Und wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellte, konnte ich ins Zimmer sehen. Ich wollte mich erst vergewissern, dass er noch auf war. Wenn nicht, dann würde ich meine Neuigkeit bis zum nächsten Morgen für mich behalten. Er stand mitten im Raum und unterhielt sich anscheinend mit jemandem, der für mich unsichtbar blieb. Ich konnte kein Wort des Gesprächs verstehen, aber ich entdeckte in seinen Gesichtszügen einen seltsamen, mir völlig fremden Ausdruck. Ich erschrak furchtbar. Am liebsten wäre ich fortgelaufen, aber ich wollte wissen, was da vor sich ging. Ich öffnete leise die Tür zur Baracke und schlich mich auf Zehenspitzen über den kleinen Flur. Vor der Zimmertür wartete ich einen Moment und horchte. Was mein Vater sagte, das ist mir entfallen. Es blieb mir unverständlich, aber das Merkwürdigste war, es klang, als telefonierte er mit jemandem. Und es schien eine heftige Auseinandersetzung zu geben.
Aber in seinem Zimmer steht doch kein Telefon.
Ich weiß. Plötzlich verlor ich die Nerven. Ich riss die Tür auf. Mein Vater wandte sich mit einem Ruck nach mir um. Er war allein. Und sein Gesicht...
Penny, sprich nicht weiter, wenn es dich zu sehr erregt.
Dieses Gesicht, das hatte ich schon mal gesehen. In jenem schrecklichen Traum. Es war mein Vater und er war es nicht. Es war die Fratze eines abgründig bösen Wesens, das im Begriff stand, eine grauenvolle Tat vorzubereiten. Mit einem Satz war er bei mir. Er versuchte, mich zu ermorden.
Ruhig, Penny, ruhig. Du hast es ja hinter dir.
Wie es mir gelungen ist, mich loszureißen und zu fliehen, das weiß ich nicht mehr.
Wir müssen sofort die Polizei verständigen.
Wenn es Tag wird, lass uns zusammenbleiben, bis es hell ist. Ich habe solche Angst.
Hallo, Penny.
Hallo, Liebste.
Na, wie bekommt ihr das Leben als Patientin?
glänzend. Ich werde von allen maßlos verwöhnt.
Wunderbar. Hör mal, ich möchte dich ungern an das erinnern, was du erlebt hast. Du sollst dich jetzt nicht aufregen.
Mein Vater?
Ja, wie vom Erdboden verschwunden. Heute Nacht wurde ein Auto gestohlen, das man später verlassen aufgefunden hat. Ach. Überall wird nach ihm gefahndet, aber es scheint, als hätte es sich sozusagen in Luft aufgelöst.
Weiß die Polizei Bescheid?
Das musste ja sein.
Ja, natürlich.
Die Fahndung läuft weiter. Ich gebe dir Bescheid, so wie man eine Spur festgestellt hat.
Ja, danke.
Noch etwas. Ich habe deine Idee mit dem Kommandanten, dem die Lufteinsätze unterstehen, besprochen. Er hat sich bereit erklärt, noch einen Versuch zu machen.
Tatsächlich?
Er lässt jetzt Berechnungen anstellen, damit die günstigste Position bestimmt wird. Aus Los Alamos wird eine Spezialbombe herübergeflogen. In einer Woche werden die Vorbereitungen abgeschlossen sein.
Bis dahin bin ich längst wieder auf den Beinen.
Das will ich hoffen. Von hier aus müssten wir gut beobachten können.
Glaubst du? Immerhin sind wir hier ein ganzes Stück von Korava entfernt.
Aber wir müssen die Schutzbrillen aufsetzen.
Ach, in dieser Entfernung ist das doch überflüssig.
Sicher ist sicher.
Du bist der Boss.
Beeil dich. Es kann jeden Augenblick losgehen. Da, das war der Lichtblitz.
Ich sehe gar nichts.
Ist doch kaum möglich im Moment. Geht alles in großer Tiefe vor sich. Hier, nimm mal mein Fernglas.
Jetzt, eine große Staubwolke.
Moment mal, lass mich mal sehen.
Hier. Na?
Erst muss sich der Staub etwas verzogen haben.
Gib mir noch mal das Glas. Nein, nicht zu erkennen. Doch, Paul! Sieh bloß!
Hier. Was? Ich entdecke nichts.
Siehst du es jetzt, Paul?
Ja. Ja, ich sehe es. Alles beim Alten.
Alles umsonst. Was soll jetzt werden?
Ich weiß es nicht.
Glaubst du, wir müssen jetzt sterben?
Weiß es nicht, Penny.
Alles Leben auf der Welt? So weit darf es nicht kommen. Es darf nicht!
Wir werden es weiter versuchen. Immer wieder.
Ich habe euch überall gesucht.
Na schon gut, wir wissen es. Wir haben es vom Hügel aus gesehen.
Tja, wir sind immer noch nicht weiter. Hier ist ein Telegramm für dich.
Ein Telegramm für mich?
Ja.
Was kann das sein? Paul, bitte mach du es auf.
Ja. Das ist ja...
Was?
Unglaublich. Nachricht von deinem Vater. Ja, er lebt, aber er liegt im Krankenhaus. Absender des Telegramms ist ein Krankenhaus in Monmouth, Wales. Es teilt mit, dass er seit dem 10. Juni dort liegt.
10. Was? Juni?
Das wäre ja seit 5 Monaten. Am 11. Juni fuhr unser Schiff von Tilbury ab.
Da steht es, schwarz auf weiß, 10. Juni.
Weiter, Paul.
Hat der Patient sein Gedächtnis wiedererlangt und gibt an, Sir John Calverley zu sein. Bestätigung erfolgte durch seine aus London herbeigerufene Sekretärin. Kommen dringend erbeten. Allgemeines Krankenhaus, Monmouth.
Was ist das?
Das hört sich an wie
ein Erdbeben. Mein Gott, tatsächlich, weg von hier.
Du, weg hier! Komm, lauf! Mein Glück, dass wir im Freien waren.
Paul!
Ja?
John! Seht doch!
Der Himmel ist frei.
Die Gasfontäne ist weg.
Wir haben es geschafft.
Sie haben recht, Miss Calverley. Es könnte ein Zufall gewesen sein, aber ich halte es für ausgeschlossen. Die Menschen sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet.
Das ist auch meine Meinung. Ich zweifle nicht im Mindesten daran, dass Miss Calverleys Bombe, wenn der Ausdruck gestattet ist, das natürliche Erdbeben auslöste, das die Gasfontäne erstickte. Was hast du, Paul?
Je schneller ich Penny bei ihrem Vater abliefern kann, desto besser.
Da hast du recht. Und ich wünsche euch beiden einen guten Flug. In London sehen wir uns wieder.
Schau hinunter, Penny. Wir überfliegen Korava.
Wo liegt es?
Dort, sieh doch. Nein, da.
Oh, ich sehe es jetzt. Ein kahler, schwarzer Flecken.
Ein Schlackenhaufen. Das Leben, das einmal darauf war, existiert nicht mehr.
Weißt du noch, Dort unten haben wir zwischen blühenden Bäumen gestanden. Die Grillen zirpten, während wir zu den Sternen hinaufschauten.
Ich werde es nie vergessen.
Und jetzt wünsche ich mir nur eins. So weit wie möglich fort von hier zu sein. Das muss Paul sein, Daddy.
Paul? Herein!
Hallo, Sir John.
Kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz.
Danke.
Hier, setz dich neben mich.
Wie geht es Ihnen, Sir John?
Danke. Die Ruhe bekommt mir gut. Und auch in meinem Kopf herrscht wieder Ordnung. Tja, Penny hat mir inzwischen weitere Einzelheiten berichtet. Das Bild rundet sich. Und nach unserem ersten Gespräch hatte ich genügend Zeit, über das nachzudenken, was ich von Ihnen gehört habe.
Ja, Sir.
Ich bin zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangt wie Sie. Irgendeine Macht hat alles vorausberechnet, was sich ereignen würde, und hat im Resultat eine Chance erkannt, möglicherweise die Weltherrschaft zu gewinnen. Ob unsere Gegner nun Menschen waren, ob nicht, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Und wahrscheinlich wird das keiner je in Erfahrung bringen. Wer immer seine Chance hier witterte, ist vor nichts, selbst nicht vor dem Äußersten, zurückgeschreckt, um ans Ziel zu kommen.
Nicht einmal davor, sich in einem Fall als Sir John auszugeben.
Ja, geradezu unvorstellbar. Aber nur so kann es gewesen sein.
Dass irgendwer es fertigbrachte, sich so vollendet zu maskieren, könnte man ja unter Umständen glauben. Dass er sich als Sir John 5 Monate lang unentdeckt unter uns bewegen konnte? Nein. Denn dieser Irgendwer hat nicht allein deine geschäftlichen Angelegenheiten geregelt, Daddy. Er hat in deinem Freundeskreis verkehrt und immerhin mich, deine Tochter, hinters Licht geführt. Und dazu in der Lage zu sein, musste er doch jeden Gedanken genauso denken, wie du es getan hättest.
Eigentlich überrascht es mich, dass du dir nicht selbst die Antwort darauf gibst. Paul?
Ich glaube, sie zu wissen. Dieses Wesen beherrschte und benutzte mit Mitteln, die wir noch nicht kennen, die Gehirnfunktionen deines Vaters. Es gelang ihm sogar, sein Gedächtnis zu entschlüsseln und für seine Zwecke zu gebrauchen.
Aber wie?
Ich weiß es nicht. Ein noch nicht vorstellbarer Computer könnte vielleicht...
Vergisst du, dass ich 5 Monate bewusstlos hier gelegen habe?
Es ist mir unbegreiflich.
Wahrscheinlich ist es für jeden von uns unbegreiflich, unverständlich.
Ja, wir haben sicher noch viel hinzuzulernen. Aber da der Mensch immer Mensch bleiben wird, wird es sie nicht ändern.
Das wäre eine Weltanschauung, die in Verzweiflung endet.
Wart ihr in letzter Zeit nie verzweifelt?
Manchmal. Aber dann kam immer das andere umso stärker wieder auf.
Das Leben. Vielleicht bin ich ein zu großer Pessimist. Habt ihr die Rundfunknachrichten gehört? Man streitet sich um Kurawa. Die Sowjetunion, Amerika und China erheben Anspruch auf diese Insel.
Lächerlich. Sie ist britischer Besitz.
Das stimmt nicht ganz, wenn man es genau nimmt. Es lässt sich nämlich darüber streiten, ob sie nicht Neuland ist.
Neuland? Ein Schutthaufen?
Im Radio hieß es, dass 3 Mitglieder eines Erkundungstrupps Strahlenschäden davon getragen hätten.
Kein Wunder.
Nicht nur durch die Bomben. Gesteinsproben lassen auf ein riesiges Uraniumvorkommen schließen.
Ach, deshalb?
Ach.
Jetzt verstehe ich. Und darum? Bist du noch immer überzeugt, dass irgendwer uns alle zu überwältigen gedroht hat?
Das bin ich. Ich glaube auch, dass der eine, der es gewesen sein kann, oder die vielen, die es gewesen sein mögen, noch immer gegenwärtig sind.
Ob sie es wieder versuchen werden?
Das weiß ich nicht. Vielleicht tun sie es. Es hängt von uns allen ab. Der Mensch war seit jeher sein schlimmster Feind.
Vielleicht werden wir ihnen nicht noch einmal eine Chance geben.
Vielleicht. Ich hoffe. Sie müssen wenigstens 1000 Jahre darauf warten. Dann werden wir vielleicht endlich die Chance des Menschen wahrnehmen.
Hoffentlich.
Das war's aus der Hörspielredaktion im Spielraum heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten Der Dämon von Kurawa von Roger Dixon, übersetzt von Karin Hilbert. Und darin wirkten mit als Paul Grant, Günther Ungeheuer, als Penny, Anna Rottenberger, John Calverley, das war Kurt Leek, John Ross, Werner Runzhagen. Den Premierminister spielte Heinz Schimmelpfennig, Kommandant war Alf Marholm. Und ferner wirkten mit Eberhard Feig, Arno Görke, Anton Ippen und Walter Üding. Und die Regie hatte, wie gesagt, Kurt Götz Pflug. Und was Sie hörten, war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1967.